Das ist Tatort Kunst.
Ich muss gestehen, ich bin eigentlich sprachlos. Ich bin zutiefst entsetzt.
Mit unserem Fall chinesische Beute.
In diesem Fall gehen wir auf die Spuren einer Einbruchserie, die Museen vor Herausforderungen stellt.
Was uns natürlich am meisten geschmerzt hat, war, dass wir uns der Problematik im Vorfeld bewusst waren.
Das hier ist Teil 2. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, holt das am besten erst nach. Ich bin Stefan Kolderhoff.
Und ich Rahel Klein.
Bei den jüngsten Einbrüchen wird jedes Mal chinesisches Porzellan geklaut. Und zwar Porzellan von der Art, wie es in den letzten Jahren auf Auktionen Rekordpreise erzielt hat. Und das vor allem von reichen chinesischen Sammlerinnen und Sammlern gesucht wird.
Wir gehen davon aus, dass die Stücke, die in Hildesheim, in Köln, in der Vergangenheit, in Genf und Oslo und England geklaut wurden, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Abnehmer in China haben.
In dieser Folge gehen wir nun einen Schritt zurück. Wir schauen uns an, wie feinste chinesische Kunst eigentlich überhaupt in deutschen Museen gelandet ist. Ist dabei alles mit rechten Dingen zugegangen?
Sie sind sehr selten eben. Also von dem Stifter aus dem Jahr gibt es genau 3 Paare weltweit und 1 war unsers.
Oder ging es damals eigentlich schon mit dem Klauen los?
Und was tun Museen heute, um diese Geschichte aufzuarbeiten?
Heutzutage ist das alles ganz einfach.
Und jetzt hier in der App, da ist alles ja aufgelistet. Und da sind auch die Leuchter von aus Hildesheim drin, ganz
genau,
oben. Ne?
Da sind oben auch die Leuchter aus Hildesheim drin, ja.
Tatort Hildesheim. Das Büro von Andrea Niklisch, der Kuratorin. Wir scrollen auf ihrem Smartphone durch eine App von Interpol. Die heißt ID Art.
Da ist ja reichlich drin. Da ist ja auch Köln drin. Genau. Leeuwarden ist, glaube ich, auch drin. Aber das ist viel weiter unten. Da ist zwischendrin zu viel anderes gestohlen worden.
In der App werden aktuell gestohlene Kunstobjekte aufgelistet. Alte Bronzeskulpturen, Gemälde, Buddha-Statuen. Sachen aus ganz Europa. Geklaut aus Privatsammlungen oder Museen.
Ich meine, diese App läuft auf jedem Mobiltelefon.
Ich habe die App auch mal installiert, man weiß ja nie, und durchgescrollt. Man kann auch ein Foto von einem fragwürdigen Objekt machen und damit in der App nach einem Match suchen lassen. Über den roten Button Report to Interpol können App-Nutzerinnen direkt Hinweise liefern, sollte einem ein gestohlenes Objekt irgendwo begegnen. Auf einer Auktion, im Internet, bei einer Kontrolle am Flughafen.
Im Prinzip kann natürlich jeder Zöllner, der ein bisschen was auf sich hält, vielleicht einfach diese App auch haben, um dann zu sagen, okay, kommt mir was fishy vor, ich guck mal schnell nach.
Sich eine App runterladen, Foto machen, vergleichen und gucken, ob ein Kunstobjekt geklaut ist. So einfach ist das im Jahr 2024. Aber was, wenn man in die Geschichte zurückgeht? Neutral gefragt, wie sind die ikonischen blau-weißen Leuchter aus China überhaupt nach Hildesheim gekommen?
Ja, für die Frage gibt's leider keine App.
Du hast ja im ersten Teil dieses Falles gesagt, dass das Römer- und Pelizeus-Museum in Hildesheim eine ziemlich stabile Porzellansammlung hat. Was genau heißt das denn?
Absolut, die Worte klingen nach mir. Also ziemlich stabil bedeutet in diesem Fall, dass die chinesische Porzellansammlung mehr als 350 Stücke umfasst.
Nach dem Diebstahl der beiden Leuchter und des Topfs 350 minus 3.
Absolut korrekt, leider. Aber das Museum selbst sagt, dass die Sammlung zu den bedeutendsten in Europa zählt, weil der Großteil aus den kaiserlichen Porzellanwerkstätten stammt.
Und woher hat das Museum diese bedeutende Sammlung?
Dafür müssen wir ungefähr 150 Jahre in die Vergangenheit. Was bekannt ist, einen großen Teil des Porzellans hat dem Museum ein gewisser Ernst Ulmer vermacht. Der war von 1869 bis 1914 Mitarbeiter der chinesischen Seezollbehörde. Ernst Ulmer hat seinerseits einen Teil der Sammlung von Max von Brandt übernommen. Der war Ende des 19. Jahrhunderts kaiserlich-deutscher Gesandter in China und lebte in Peking.
Die Namen muss man sich nicht unbedingt merken. Wichtig, beide waren damals in China und beide haben Porzellan gesammelt.
Ernst Ulmer buntes, Max von Brandt blau-weißes.
So wie die gestohlenen Leuchter.
Und weil sie eben in dieser Zeit in China waren, wollte das Museum das alles noch genauer wissen. Deswegen gab es ein einjähriges Forschungsprojekt. Da hat man sich angesehen, was und wie die beiden gesammelt haben. Gefördert wurde das Ganze vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste.
um zu gucken, ob Ulmer und vielleicht auch Max von Brandt möglicherweise im Fahrwasser der Plünderung des alten Sommerpalastes durch die Briten und Franzosen gekauft hat.
Sind die jetzt geklauten blau-weißen Leuchter also womöglich damals Plünderware gewesen? Das wollte Hildesheim rausfinden.
Okay, alter Sommerpalast, Plünderung, Briten und Franzosen. Ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen, um das alles zu verstehen.
Ja, er hier nimmt uns mit.
Mein Name ist Kurt Ebersbecher, ich bin Historiker und Sinologe.
Und er ist in Deutschland einer der wenigen, die sich so intensiv mit diesem Kapitel der chinesischen Geschichte beschäftigen.
Von meiner Art gibt es nicht mehr als eine Handvoll.
Stefan, Tee?
Ja, gern.
Es begann nämlich alles auch mit Tee und mit dem unbändigen Verlangen des britischen Empires genau danach. Anfang des 19. Jahrhunderts kaufen die Briten richtig viel Tee in China. China hat aber kaum Interesse an britischen Waren. Es entsteht ein massives Handelsdefizit, das die Briten ausgleichen wollen.
Opium wurde nach China geschmuggelt und mit dem Ertrag wurde dann wiederum der Tee in Kanton eingekauft.
Das wiederum wird in China zum Problem. Immer mehr Menschen werden opiumsüchtig. China wehrt sich damals gegen diesen Handel, beschlagnahmt und vernichtet tausende Kisten voll Opium an den Häfen.
Das war eigentlich aus chinesischer Sicht praktisch erst einmal ein Erfolg, war aber gleichzeitig aus britischer Sicht ein Grund für einen Krieg.
Diesen Opiumkrieg verliert das chinesische Kaiserreich 1842. Im Vertrag von Nanjing wird festgelegt, dass China wichtige Häfen für den ausländischen Handel öffnen muss.
Dazu kam die Abtretung Hongkongs als Kolonie.
Ein paar Jahre später, 1856, beginnt ein neuer Krieg. Dieses Mal gehen Briten und Franzosen gegen das Kaiserreich vor. Sie wollen China zwingen, weitere Häfen für den Handel zu öffnen. Und auch in diesem zweiten Opiumkrieg ist China unterlegen.
Die Folgen der Opiumkriege waren zum einen natürlich konkret eine Demütigung, eine Erfahrung militärischer Niederlagen, die China bis dato nicht kannte. Zum zweiten bedeuteten sie aber die Einrichtung eines Vertragssystems, das China zumindest in Teilen seiner Souveränität beraubte. Man spricht nicht umsonst von den sogenannten ungleichen Verträgen.
China verliert in Teilen die Kontrolle über das eigene Territorium. Es werden ausländische Kriegsschiffe stationiert, ausländische Gesandtschaften werden eingerichtet. In den besetzten Gebieten hat die chinesische Führung nichts mehr zu sagen.
Es gibt dieses schöne Beispiel, schön ist gut gesagt, aus Shanghai. Da hat es angeblich einen Park gegeben, an dessen Eingang ein Schild stand: No Dogs, No Chinese. Das Schild hat es so nie gegeben. Es gab aber eine Parkordnung, erlassen vom Shanghai Municipal Council, die besagte, dass die Parks in der internationalen Niederlassung ausschließlich für die ausländische Gemeinschaft reserviert sind. No Chinese. Und dass Fahrräder und Hunde nicht zugelassen sind. Da sind wir dann bei No Dogs. Und das Ganze auf chinesischem Staatsterritorium.
Eine kleine Ausnahme soll es noch gegeben haben. Chinesische Kindermädchen durften den Park betreten, wenn sie nämlich auf die Kinder der ausländischen Gesandten aufgepasst haben.
Das heißt, Chinesen waren dort nicht gleichberechtigt als Bürger in ihrem eigenen Land.
1860, also direkt nach dem Zweiten Opiumkrieg, passiert etwas Schreckliches. Im alten Sommerpalast, auch Yuanmingyuan genannt.
Der alte Sommerpalast war ein prachtvolles, riesiges Terrain im Norden der Hauptstadt Peking.
Die Sommerresidenz des Kaisers. Ein riesiger Lustgarten, so groß wie ein Dutzend Versailles. Mit Palästen, Seen, Gärten.
Im alten Sommerpalast spiegelte sich der Anspruch des chinesischen Kaisers wieder, tatsächlich so etwas wie der Vertreter des Himmels zu sein, über alles, was auf Erden ist.
Vollgestopft mit wertvollster Kunst. Gemälden, Porzellan, Schnitzereien, Möbeln, Skulpturen.
Alles letztendlich, was chinesische Kunstfertigkeit zu bieten hatte.
China hatte den Krieg zwar verloren, wollte aber die ungleichen Verträge nicht ratifizieren. Deshalb schickt das British Empire Gesandte zum Kaiser, um ihn zur Kapitulation zu bringen. Doch die Gesandten werden gefangen genommen und tagelang gefoltert. Ihre Leichen werden dem britischen General zurückgeschickt. Aus Rache beschließen die Briten, das zu zerstören, was dem Kaiser am wertvollsten und persönlichsten ist.
Der Sommerpalast wurde zunächst einmal besetzt und dann wurde er für 3 Tage zur Plünderung freigegeben. Das heißt also, praktisch die gesamten Truppen sind durch diese Paläste in diesem Riesengelände gezogen und haben alles mitgenommen, was in irgendeiner Form transportiert und mitgenommen werden konnte.
Kisten voller chinesischer Kunst werden nach England und Frankreich verschifft und landen in Privathäusern oder in Museen. Der Sommerpalast wird nach der Plünderung in Brand gesteckt.
Ein Symbol für diese Aktion war sicherlich ein Hund, ein Pekinese, den man auf dem Palastgelände gefunden hatte.
Diese Hunderasse war extra in China gezüchtet worden und niemand außer der kaiserlichen Familie durfte so einen Hund besitzen.
Lass mich raten, den Briten war das egal.
Absolut korrekt. Sie nehmen ihn mit und schenken ihn Queen Victoria.
Der wurde dann mit einem eigenen Porträt gewürdigt und dann auch in einer illustrierten Zeitschrift in London entsprechend abgebildet.
Die Queen nennt ihn Luti.
Luti kommt von Loot und das heißt nichts anderes als Beute.
Ja. Was im Zuge der beiden Opiumkriege und der Plünderung des alten Sommerpalastes passiert, ist der Auftakt für das sogenannte Jahrhundert der Demütigung.
Ein Jahrhundert voller gewaltsamer Auseinandersetzungen in China, in dem das Land auch wertvollste Kunstschätze verliert.
Ja, und Hildesheim fragt sich über 150 Jahre nach der Plünderung des alten Sommerpalastes, sind die Leuchter vielleicht in den Nachwehen dieser Plünderung gekauft worden? Also profitiert Hildesheim in seiner Sammlung von vergangenem Unrecht?
Das lässt sich fast mit einem Satz zusammenfassen.
Das hört man als Reporterin ja sehr, sehr gerne, wenn jemand sowas sagt.
Wir können es tatsächlich nicht nachweisen, dass sie in einem Unrechtskontext ins Museum gekommen sind.
Okay.
Ulmer hat gekauft, wie alle anderen zu der Zeit, an allen möglichen, in China möglichen Gelegenheiten. Wir können keinen Unrechtskontext nachweisen.
Bedeutet aber auch, zweifelsfrei beweisen, dass nach heutigen Maßstäben alles sauber abgelaufen ist, das können sie auch nicht. Dafür fehlen einfach zu viele Informationen aus der Zeit.
Das ist ja ein ganz grundlegendes Problem der Provenienzforschung, dass es unglaublich schwierig sein kann, überhaupt irgendwelche Nachweise aus der Zeit zu finden und dass die Forschung in dem Bereich auch noch total am Anfang steht.
Und da versucht sie, was dran zu ändern.
Ich bin Christine Howald, ich bin Provenienzforscherin bei den Staatlichen Museen zu Berlin und stellvertretende Direktorin des Zentralarchivs.
Und Christine Howald ist auch Expertin für asiatische Kunst.
Das ist häufig als Detektivarbeit gelabelt.
Und sie liebt diese Detektivarbeit.
Manche mögen das gar nicht unter meinen Provenienzforschungskolleginnen. Ich finde den Begriff gar nicht so schlecht, weil manchmal fühlt man sich wirklich so, man kommt auf eine Spur und dann führt die zu nichts, aber man findet eine nächste, das ist unheimlich spannend.
Ihre Stelle ist auch was ganz Besonderes.
Es gibt weltweit nur 2 feste Stellen für Provenienzforscherinnen für asiatische Kunst.
Das klingt wirklich wenig, wenn man weiß, was geschehen ist.
Ja, und ich meine, du hast es schon gesagt, ne? Ihr Forschungsbereich ist auch einfach noch relativ jung.
Naja, in Deutschland hat man erst Ende der 90er damit angefangen, sich überhaupt mit dem Thema Provenienzforschung zu beschäftigen. Und da ging's mal erst um die Kunst, die die Nazis den damaligen Besitzerinnen gestohlen hatten.
Ja.
Erst vor ein paar Jahren kam dann die Erforschung von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten dazu. Da haben sich die Forscherinnen aber zunächst mal auf die ehemaligen afrikanischen Kolonien konzentriert.
Siehe auch unser Tatort-Kunstfall zur Missionskunst in Staffel 1. Und seit wirklich wenigen Jahren gibt's jetzt auch vermehrt Forschung zu asiatischen Unrechtskontexten. Den Begriff nutzen Fachleute immer.
Für China war das ein Jahrhundert der Demütigung. Und das zieht sich bis heute in die Handlung rein.
Jahrhundert der Demütigung, da ist der Begriff wieder. Das ist in dem Zusammenhang nicht nur eine Beschreibung dessen, was war, sondern vor allem auch in China bis heute ein fester Begriff.
Ja, und eine Epoche, die auch mit Blick auf die Kunst aufgearbeitet werden muss, sagt Christine Howald.
Wir haben uns zu wenig mit unserer kolonialen Vergangenheit beschäftigt. Die beschäftigt uns global, aber bis heute.
Sie hat Ende 2021 ein Forschungsprojekt gestartet. Mhm. Zusammen mit 6 deutschen Museen will sie herausfinden, unter welchen Umständen Objekte um 1900 nach Deutschland gekommen sind.
Also konkret, ob das möglicherweise Plünderungsgut ist.
Genau. Und Projektpartner in China ist das Palastmuseum in Peking. Warst du da mal?
Ja, das ist allerdings 17 Jahre her, aber okay. Ich bin bis heute schwer beeindruckt von der Stadt, von den Menschen und natürlich auch von der unfassbaren jahrhundertealten Kultur. Mhm. Das Palastmuseum in Peking gilt so ziemlich als das bedeutendste Museum Chinas, liegt in der verbotenen Stadt und beherbergt wirklich nur die allerwertvollsten kaiserlichen Artefakte.
Ja, und die KunsthistorikerInnen da haben mit Blick auf chinesische Kunst natürlich nochmal eine ganz andere Expertise. Also no offense, Stefan.
Alles gut.
Aber das gibt's so in Deutschland gar nicht. Und die haben natürlich auch Zugang zu anderen Quellen und Archiven.
Na, und davon können wir auch hier profitieren.
Ja, und das ist auch total notwendig, vor allem wenn man sich die schiere Menge an chinesischen Objekten in deutschen Museumssammlungen anschaut.
Man wird häufig gefragt, wie viel Zeit braucht ihr denn für ein Objekt? Das lässt sich sehr schwer runterbrechen, aber in Dresden haben das mal Kolleginnen machen müssen für das Ministerium, das Geld geben sollte und haben so Pi mal Daumen gesagt, 2 Wochen für ein Objekt, was natürlich überhaupt nicht hinkommt. Aber wenn man das trotzdem mal so nehmen würde, wäre das Wahnsinn.
40.000 Objekte hat allein das Ethnologische Museum in Berlin aus Nord- und Ostasien, laut Christine Howald.
So, 2 Wochen bei 40.000 Objekten. Jetzt sagt meine Taschenrechner-App, dass man da so auf 1.500 Jahre kommt, um das alles zu erforschen, ohne Urlaub?
Ohne Urlaub. Also ich denke, wir können festhalten, es ist viel Arbeit.
Na, zumindest passiert so langsam was. Das Thema Provenienzforschung ist immer wichtiger geworden. Museen beantragen Mittel, um an Finanzierungen zu kommen. Hildesheim mit den gestohlenen Leuchtern hat seine Porzellansammlung erforscht.
Ja.
Wie sieht's denn da in Köln aus, an unserem anderen Tatort?
Ja, also ich sage mal so. Köln hat für Forscherinnen und Forscher eigentlich eine kleine Schatztruhe im Archiv. Mhm. Das Museum für ostasiatische Kunst hat nämlich 60 Tagebücher vom Gründungsehepaar des Museums.
Ich war da ja schon das ein oder andere Mal. Das waren Adolf und Frieda Fischer. Die sind Ende 1800 und Anfang 1900 20 Jahre lang durch ganz Asien gereist und haben Kunst gesammelt.
Ja, und die haben ihre Reisen sehr genau dokumentiert, auch was sie wann bei wem gekauft haben. Es gibt nur ein Problem.
Hier haben Sie ein Beispiel, wie das im Tagebuch ausgesehen hat. Vielleicht sagen Sie einmal, was sieht man hier jetzt?
Ja, also man sieht aus meiner Sicht einen Text, der schwieriger zu lesen ist wie Chinesisch. Weil das halt eine ganz andere Schreibschrift ist, als wie wir die heute in der Schule lernen.
Wir sind in Köln in einem Besprechungsraum. Kurator Daniel Subsmann, die Museumsdirektorin und ich beugen uns über einen Hefter mit kopierten Auszügen aus Adolf Fischers Tagebuch.
Ja, es ist die sogenannte Kurrentschrift.
Ja.
Und das ist aber auch noch eine Variante, wo er sich Mühe gegeben hat, schön zu schreiben. Da gibt es auch noch andere Stellen. Das ist wie eine Arztunterschrift.
Ich könnte es nicht lesen. Also das ist für mich vielleicht so einzelne. Das könnte linker.
Ja.
Oder, nee, hinter könnte es heißen. Hinter.
Vor. Die Schrift von Adolf Fischer zu entziffern ist,
ja,
sagen wir mal, herausfordernd.
Okay, und das ist dann dieser Stellschirm gewesen und hier steht dann gekauft oder was?
Ja, am 5. Oktober 1902 ist das Kaufdatum.
Gekauft im Jahr 1902.
Okay.
Oder doch nicht?
Nee.
Das ist eine 6.
Das ist die Museumsdirektorin Shaolan Hertel. Zahlen zu entziffern ist ja das eine. Chinesische Namen von Verkäufern oder Orten, nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, gut, wenn man einmal drin ist, kann man es wahrscheinlich besser entziffern, ne? Aber das dauert natürlich dann.
In unserem Chinesisch-Studium an der Uni hat unser klügster Professor immer gesagt, wenn Sie das Zeichen nicht kennen und wenn Sie es nirgendwo finden können, dann ist es entweder ein Name, also ein Personenname, oder etwas zu essen.
Auch wenn es dauert, die Tagebücher zu entziffern, sie sind für ein Museum was ganz Besonderes.
Die sind halt eine Goldgrube, diese Tagebücher, für Kunsthistoriker, für Historiker, weil Fischer da praktisch als Augenzeuge die Situation in China beschreibt, wie zwischen 1898 und 1911 der Kunstmarkt funktioniert hat. Er ist da auch auf andere Deutsche getroffen, die da auch auf Schatzsuche waren. Er hat da lokale Händler kennengelernt und über das Fälscherwesen gesprochen, über das Restaurierungswesen.
Bisher lagern die Tagebücher allerdings im Archiv des Museums. Das allermeiste ist nicht öffentlich einsehbar. Es gibt aber auch Sammlungsobjekte, da weiß man schon mehr.
Also wir haben ein Objekt, das ist ein Generalsporträt aus dem 18. Jahrhundert. Da wissen wir ganz genau zu 100%, dass es geplündert wurde.
Aha.
Wir wissen auch, aus welcher Halle in der verbotenen Stadt.
Tell me more.
Ja, Anfang der 1990er hat das Museum in Köln mit Fördermitteln ein Offiziersporträt angekauft. Das Porträt des Generals Ming Liang.
Mhm.
Ich zeig dir mal ein Foto davon. Hier.
Mhm. Ein kräftiger Herr in einer blauen Uniform mit Helm, in der linken Hand ein Schwert. Wie groß ist das ungefähr?
Das ist eine knapp 1,5 Meter lange Hängerolle aus Seidenpapier.
Wow, sieht toll aus.
Diese Hängerolle stammt aus der sogenannten Halle des Purpurglanzes. Auf Chinesisch Se Guange.
Das war eine ganz besondere Halle.
Ihr Name spielt auf eine frühere Dynastie an. In der hieß es über besonders tapfere Krieger, dass ihre Augen und ihre Gesichtsfarbe einen purpurfarbenen Glanz ausstrahlten. Kaiser Qianlong ließ die Halle 1760 ausstatten. Mit Schlachtengemälden, Kriegswaffen und Heldenporträts.
Es war also eine Ruhmeshalle, um der militärischen Erfolge zu gedenken und sie zu feiern.
So war das. Once upon a time in China.
Sie befand sich und befindet sich auch immer noch im von den Deutschen als solchen genannten Winterpalast in Zhongnanhai. Das ist westlich von der verbotenen Stadt in Peking, aber auch eine kaiserliche Anlage. Das ist ein Bereich, der heute für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, weil die Kommunistische Partei Chinas und die Regierung Chinas dort ihren Hauptsitz hat. Das ist ein abgesperrter Bereich.
Das ist wieder Provenienzforscherin Christine Howald. Die hat sich sehr intensiv mit diesen Heldenporträts beschäftigt.
Das liegt daran, dass das Humboldt-Forum in Berlin, da arbeitet sie ja, einige davon hat. Die gibt's nicht nur in Köln.
Nee, in Berlin gibt's 17 Stück im Humboldt-Forum.
Und da ist ein Teil davon auch ganz offen ausgestellt. Wer sich die ansehen mag, kann das ganz einfach tun. Und wer das tut, stellt dann fest, die Art und Weise, wie diese Bilder gemalt wurden, die zeigt einen ganz starken europäischen Einfluss.
Ja, der Kaiser hat die damals von seinen Hofmalern anfertigen lassen. Und da waren auch jesuitische Missionare angestellt. Deshalb dieser europäische Einfluss.
Das sind Kultobjekte, die waren auch Teil von Zeremonien, diesen Gedenkzeremonien, die dort stattgefunden haben. Und es wurden auch ausländische Gäste da empfangen. Von daher war das wirklich auch etwas, um international zu zeigen, was für Erfolge man erzielt hat.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie genau sind diese bedeutenden Porträts nach Deutschland gekommen?
Diese Halle wurde geplündert, also die war wirklich leergefegt.
Und das kam so.
Um 1900 wird China in erster Linie verachtet.
Das ist wieder der Historiker Kurt Eberspecher. China wurde im Zuge der Opiumkriege teilkolonialisiert. 1898 wird die Region Kiaozhou ans Deutsche Reich zwangsverpachtet, ist jetzt sogenanntes deutsches Schutzgebiet. Zur gleichen Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, gründet sich die sogenannte Boxerbewegung.
Ah ja.
Das war eine bäuerliche Aufstandsbewegung aus der Provinz Shandong.
In dieser Provinz an der Ostküste liegt auch die deutsche Kolonie Kiaozhou.
Und deren Hintergrund waren zunächst einmal wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Provinz Shandong hatte eine Reihe von Überschwemmungen und Trockenphasen erlebt. Das heißt, den Bauern ging es schlecht. Und die richteten ihren Zorn zunächst einmal gegen die eigene Regierung.
Dabei bleibt es aber nicht.
Der Katalysator für die weitere Entwicklung ist dann tatsächlich die deutsche Präsenz in Kiaochow.
Die Deutschen beginnen mit dem Eisenbahnbau, nehmen dabei wenig Rücksicht auf die lokale Bevölkerung oder deren Besitz, verwüsten Gräber. Und sie holen das Militär, wenn es Aufstände gibt. Das alles führt dazu, dass sich der Fokus der Boxer verschiebt.
Die ausländische Präsenz gerät in den Fokus der Boxerbewegung.
1900 ziehen die Boxer dann immer weiter Richtung Hauptstadt, nach Peking.
Zu diesem Zeitpunkt auch unterstützt vom Kaiserhof, weil man bereits die Hoffnung trägt, dass man dort einen Hebel haben könnte, um die ausländische Präsenz loszuwerden. Und man lässt sie praktisch gewähren.
Es kommt zu Angriffen auf den Straßen.
Es entsteht ein zunehmendes Bedrohungsszenario, das auch von ausländischer Seite so wahrgenommen wird.
Die ausländischen Kräfte schicken kleinere Truppenkontingente nach Peking, um ihre Leute zu schützen. Das ist im Frühjahr 1900. Die Lage eskaliert aber weiter.
Und dann kommt es eigentlich zur ultimaten Eskalation, nämlich als der deutsche Gesandte Clemens von Kettler ins Zhongliamen, also in das chinesische Außenamt gehen will, wird er auf offener Straße ermordet.
Nach dem Tod des höchsten deutschen Beamten in Peking beginnt der Angriff der ausländischen Truppen. Die Acht-Nationen-Allianz, das Deutsche Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich-Ungarn, Russland, Japan und die USA erklärt den Krieg. Den führen sie nicht nur gegen die Boxer, sondern vor allem auch gegen das chinesische Militär. Das greift nun ebenfalls ein. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Will, dass sich sein Land an der Niederschlagung dieses Boxeraufstandes prominent beteiligt. Er will zeigen, das Deutsche Reich ist auch eine Großmacht.
Das heißt, als schnelle Streitkräfte wurden die Seebataillone auf den Weg gebracht. Und dann wurde das Expeditionskorps aufgebaut. Aus Freiwilligen, aus sämtlichen deutschen Streitkräften. Mit zivilen Kräften insgesamt etwa um die 20.000 Soldaten.
Die größte militärische Unternehmung aller Zeiten bis dahin. Ende Juli 1900 hält Kaiser Wilhelm II. Bei der Verabschiedung eines Teils der Seebataillone eine berühmte, ja berüchtigte Rede in Bremerhaven.
Ansprache seiner Majestät des deutschen Kaisers an die Mannschaften der Seebrigade in Bremerhaven.
Die sogenannte Hunnenrede. Und die gibt es nicht nur in schriftlicher Form, da gibt es auch eine Audioversion von auf einer Wachsrolle. Das war damals Hightech und diese Wachsrolle wurde vor ein paar Jahren zufällig gefunden.
Ist aber nicht so ganz einfach zu verstehen.
Es ist das umso empörender.
Zitat: Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt.
Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht.
Nach allem, was man weiß, stammt diese Wachsrolle auch nicht aus Bremerhaven selbst, sondern Kaiser Wilhelm II. Hat sie im Nachhinein nochmal aufgezeichnet.
Führt eure Waffen so, dass auf Faustgarilaus kein Chinese mehr wagt, ein deutsches Ziel anzunehmen.
Die internationalen Truppen erreichen Peking im August 1900 und beenden damit die Belagerung des Gesandtschaftsviertels.
Massaker, Plünderung, Zerstörung.
Tagelang.
Und das betraf eben nicht nur die kaiserlichen Paläste, sondern im Prinzip alles an Geschäften, Privathaushalten oder Ähnlichem, die das Unglück hatten, dort von ausländischen Soldaten heimgesucht zu werden.
Die deutschen Truppen kommen allerdings zu spät. Sie verpassen die Erstürmung Pekings und diese erste Plünderorgie.
Die Deutschen haben sicherlich nicht in dem Maße Kulturgüter mitgenommen wie die anderen Nationen. Sie haben sich aber alle Mühe gegeben, dieses Defizit auszugleichen, soweit es irgendwo ging.
In den Monaten nach der Eroberung Pekings, zum Beispiel bei Strafexpeditionen im Pekinger Umland, wo noch Boxer vermutet werden. Dabei werden auch ganz normale Dorfbewohner massakriert. Ihre Dörfer werden geplündert. Der Oberbefehlshaber des Internationalen Expeditionskorps, der Preuße Alfred von Waldersee, schreibt dazu:
Die Schädigungen, die dem Land durch die Verwüstungen und Plünderungen bisher zugefügt worden sind, werden in Ziffern niemals festzustellen sein, sind aber ganz gewaltig.
Die Deutschen versuchen außerdem, auf dem Kunstmarkt an Sachen zu kommen.
Viele Soldaten vor Ort, die Dinge geplündert hatten, konnten oder wollten die nicht mit nach Hause nehmen. Die wollten in erster Linie Geld. Das heißt, vieles wurde auch in der Phase nach der Besetzung dann untereinander verkauft. Das heißt, es war durchaus möglich, für wenig Geld in dieser Zeit dann tatsächlich an relativ interessante Kunstgegenstände zu kommen.
Sie können also günstig Plünderware kaufen?
Genau.
Und die dann nach Deutschland verschiffen?
Ja. Peking wird nach der Niederschlagung des Boxeraufstandes außerdem unter den 8 Nationen aufgeteilt. Die deutschen Truppen werden im Bereich des kaiserlichen Winterpalastes stationiert.
Zu dem die Halle des Purpurglanzes gehört?
Exakt.
In der sich die Offiziersporträts befinden?
Ja.
Und diese Bilder tauchten sehr zeitnah in deutschen Museumssammlungen auf. Also von denen, zum Beispiel diesen Ölbildern hier, haben wir viele, die wirklich 1902, 1903, 1906, 1907 in die Sammlung gekommen sind.
Das ist wieder Provenienzforscherin Christine Howald aus Berlin. In deutschen Museen gibt's, nach dem, was wir wissen, heute insgesamt rund 45 von diesen Militärporträts.
Wir können also sagen, es hat zwei ganz zentrale Ereignisse gegeben im sogenannten Jahrhundert der Demütigung, die dazu geführt haben, dass wertvolle Kulturgüter unrechtmäßig nach Europa gekommen sind, auch nach Deutschland.
Ja.
Und das waren die Opiumkriege und der Boxerkrieg.
Genau. Und vielleicht muss man an der Stelle noch einmal erwähnen, es ist natürlich auch ganz viel Kunst rechtmäßig gekauft worden, ne? Es hat ja auch einen sehr aktiven Kunsthandel in der Zeit gegeben.
Klar, den Eindruck wollen wir auch gar nicht erwecken, dass alles, was in deutschen Museen aus China lagert, Plünderware ist. Das wäre Quatsch.
Voll.
Aber bei den Kunstwerken, die eben nicht rechtmäßig gekauft wurden, da stellt sich ja die große Frage, tut China was, um die Sachen zurückzukriegen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich würde sagen, an der Stelle holen wir nochmal unsere Tatort-Kunstkollegin Min Ansabo de Butch dazu. Die hat ja schon vor ein paar Jahren auch in China dazu recherchiert. Welcome back, Ann.
Hallo, hallo.
Ann, du hast uns in Teil 1 erzählt, dass China auf allen Ebenen Weltmacht werden will. Auch kulturell, und dass es dafür eben auch Kunst braucht. Dass Sammler und Sammlerinnen deshalb unterstützt werden, damit sie Kunst kaufen und private Museen bauen,
ja.
Richtig? Aber was tut die chinesische Regierung denn sonst, um an Kunst zu kommen?
Ja, also so einiges. Das lässt sich vielleicht anhand von 12 Tierköpfen am besten verdeutlichen. Und zwar aus dem alten Sommerpalast.
Ah, dann springen wir nochmal zurück ins Jahr 1860. Erzähl mal.
In einem Garten des alten Sommerpalastes gibt es damals einen prunkvollen Brunnen im europäisch-chinesischen Stil. Im Halbkreis sitzen lebensgroße Skulpturen der 12 chinesischen Tierkreiszeichen. Die Ratte, der Büffel, der Tiger, der Hase, die Schlange, das Pferd, die Ziege, der Affe, der Hahn, der Hund, das Schwein und das mächtigste Tier, der Drache. Die Körper sind aus Stein, die Köpfe aus Bronze. Der Brunnen ist als Uhr konzipiert. Zu jeder vollen Stunde sprudelt aus einem Tiermund Wasser. Und mittags speien alle 12 Tiere gleichzeitig. Das Ganze ist eine Symbiose aus europäischer Brunnenkunst und chinesischer Astrologie. Bis anglo-französische Truppen auf dem Palastgelände einfallen.
Und dann eben am Ende des zweiten Opiumkriegs heftig plündern.
Die Steinkörper der Tierkreiszeichen werden zerstört, die Bronzeköpfe nehmen die Soldaten als Trophäen mit. Im Laufe der Jahre wird der Raub dieser 12 Bronzeköpfe zum Symbol für Chinas Schwäche. Doch um zu symbolisieren, dass China nicht mehr schwach ist, will die chinesische Regierung alle 12 Bronzeköpfe zurück ins Land holen.
Wo sind die Bronzeköpfe heute?
Ja, das können wir sehr gern mal durchgehen. Mhm. Aber vielleicht zuerst die Frage, kennt ihr die Poly Group?
Nee.
Ich habe sie nur im Zuge meiner Recherche kennengelernt. Vorher hatte ich keine Ahnung.
Ja, also die Poly Group ist staatlich, das muss man wissen, untersteht dem chinesischen Verteidigungsministerium, hat ganz viele Unterfirmen, die in ganz verschiedenen Bereichen aktiv sind und unter anderem eben auch im Bereich Kunst und Kultur.
Kunst unterm Verteidigungsministerium.
Ja, zu diesem Kulturzweig gehört ein eigenes Auktionshaus, das Poly Auction, das auch ein eigenes Museum hat.
Lass mich raten, das Poly-Museum.
Ganz genau.
100 Punkte, Stefan.
Danke.
Und im Jahr 2000, da hat Poly Auction den Tiger ersteigert, den Affen und den Büffel. Und damals schon für Millionenbeträge und sie dann in seinem Museum ausgestellt.
Im Poly-Museum.
Okay, wir haben hier mal was vorbereitet. Macht Sinn. Ein kleiner Abakus. Macht 3 von 12. Und die anderen?
Also das Pferd und das Schwein wurden von einem chinesischen Casino-Besitzer ersteigert. Natürlich auch für Millionenbeträge. Das Schwein hat er 2003 dem Poly-Museum geschenkt. Das Pferd 2019 der Nationalen Kulturbehörde.
Einfach so.
Naja, sagen wir mal so, wenn so ein Milliardär und Casino-Mogul dem chinesischen Staat solch teuren Geschenke macht, steckt oft wirtschaftliches Kalkül dahinter. Aber belegen lässt sich sowas natürlich nicht.
Macht 5 von 12.
Ja, und noch 2 weitere Bronzeköpfe sind 2009 auf einer Auktion aufgetaucht. Zur Auktion geladen hatte Christie's in Paris.
Die Versteigerung der Kunstsammlung des verstorbenen Modeschöpfers Yves Saint Laurent galt schon im Vorfeld als Jahrhundertauktion.
Die Tagesschau berichtet über die Auktion. Der langjährige Lebensgefährte von Yves Saint Laurent hatte sich entschlossen, die gemeinsame Sammlung zu verkaufen.
732 Stücke haben die beiden in einem halben Jahrhundert zusammengekauft und damit ihre Wohnungen zu wahren Schatzkammern gemacht.
Neben Gemälden von Matisse oder Picasso, antiken Möbeln und Tafelsilber sollen auch sie versteigert werden.
Politischen Streit gibt es um diese 2 chinesischen Bronzestatuen. China beharrt auf deren Rückgabe, weil sie angeblich im 19. Jahrhundert geraubt wurden.
Ja gut, wir wissen das, angeblich kann man streichen.
Es geht um die Ratte und den Hasen. Die chinesische Kulturbehörde will verhindern, dass sie versteigert werden und zieht bis vors höchste Gericht in Paris. Sie sagt, die Bronzeköpfe sind chinesisches Kulturerbe und gehören nach China zurück. Doch die Auktion findet trotzdem statt.
Nun, nach 3 Tagen ist die Sammlung fast vollständig verkauft.
Also auch Ratte und Hase?
Einschließlich der beiden Tierstatuen aus Bronze, die China vergeblich als Beutekunst für sich beansprucht hatte.
Der Nachlass erzielt einen Rekord. Noch nie wurde für so viel Geld eine Privatsammlung versteigert.
300 000, adjugé au 138. Merci beaucoup.
Und dann der Eklat. Die beiden Bronzeköpfe hat ein chinesischer Bieter ersteigert. Nach der Auktion dann weigert der sich einfach zu zahlen. Er sagt, die Ratte und der Hase gehören rechtmäßig nach China und sie sollten kostenlos zurückgegeben werden.
Ich habe die Auktion damals verfolgt. Das war ein Riesenskandal. Im Auktionswesen bedeutet Nichtzahlung nämlich, dass das Kunstwerk mal erst für den Markt verbrannt ist, für viele Jahre aus dem Verkehr gezogen. Das will keiner mehr.
Ja, und genau so ist es gekommen. Der Hase und die Ratte, die fristeten einige Jahre ihr Dasein in einem Depot, irgendwo in Paris.
Aha.
Bis 2013. Dann hat der französische Multimilliardär François-Henri Pinault die beiden Bronzeköpfe ausgelöst.
Und das war vermutlich am Ende nicht so schwierig, denn Pinault ist niemand anderer als der Besitzer des Auktionshauses Christie's.
Wie viel hat er gezahlt dafür?
Das ist nicht bekannt, aber er hat die beiden Köpfe dann in einem großen Staatsakt in Anwesenheit des chinesischen Vizepremiers an das chinesische Nationalmuseum übergeben. Als Geschenk.
Ganz uneigennützig, vermute ich mal.
Naja, lass es mich so ausdrücken. Christie's hat kurze Zeit später die Erlaubnis bekommen, eigenständig Auktionen in Festlandchina abzuhalten. Als erstes und lange Zeit einziges westliches Auktionshaus.
Wie praktisch. Macht also
7 Bronzeköpfe, fehlen China noch 5.
Mathe 1, Stefan Goldorf.
Immer schon. Wo befinden die sich, die fehlenden?
Naja, das weiß man nicht so genau. Es gibt natürlich Gerüchte und Spekulationen. Jedenfalls der wichtigste Tierkopf, der ist noch nicht zurück.
Der Drache?
Der Drache.
Und auch wenn die Bronzeköpfe das Wichtigste zu sein scheinen, es wurde noch viel mehr geraubt. Hast du eine Zahl, wie viele chinesische Artefakte außer Landes sind?
Ja, es gibt eine Schätzung. Laut UNESCO befinden sich knapp 1,7 Millionen chinesische Kulturgüter in rund 50 Ländern verteilt. Und zwar in circa 200 Museen.
Boah.
Chinesische Expertinnen und Experten setzen die Zahl aber noch viel höher an. 10-mal so hoch, wenn man die Schätze in Privathaushalten mit einbezieht.
Und das bezieht sich vor allem auf Dinge, die während der Opiumkriege und des Boxeraufstandes, also im Jahrhundert der Demütigung, ins Ausland gelangt sind?
Absolut richtig. Aber diese Zahlen, die verschleiern eine ganz andere Wahrheit. Nämlich eine, ja, wie soll ich es ausdrücken, eine Selbstverletzung.
Was meinst du?
Von 1965 bis 1976, da tobte in China eine Kulturrevolution. Unter Mao haben die Roten Garden unzählige, wertvolle Kulturschätze zerstört.
Das heißt, die kommunistische Partei selbst hat der chinesischen Bevölkerung auch wertvollste Kunst geraubt.
Ganz genau. Und davon ist bei Chinas Suche nach Kunst heute aber überhaupt keine Rede mehr. Da wird nur der sogenannte Westen für den ganzen Verlust von Kulturgütern verantwortlich gemacht. Aber diese ganze zerstörte Kunst aus der Kulturrevolution, die fehlt heute ja ebenfalls. Und das war unfassbar viel.
Und die kriegt man ja auch nicht mehr zurück. Die ist verloren.
Anders als die Sachen in Europa.
Vielen Dank. Ich glaube, das hat viel klar gemacht, sowohl mit Blick auf die Vergangenheit als auch mit Blick auf die Gegenwart.
Sehr gern.
An dem, was angeschildert hat, Rahel, lässt sich ja sehr schön sehen, wie die chinesische Regierung vorgeht. Sie beauftragt die staatseigene Polygroup, Kunst zu ersteigern. Es gibt Schenkungen, die, so scheint's zumindest, mit Gegenleistungen einhergehen könnten. Das heißt, die chinesische Regierung scheint sehr entschlossen zu sein, die Kunst auch wirklich zurückzuholen.
Ja, und da könnte sich dem einen oder anderen ja eine ganz bestimmte Frage stellen. Vor allem, weil wir hier ja bisher noch kaum darüber gesprochen haben, wer seit einiger Zeit chinesische Kunst aus westlichen Museen klaut.
Okay.
Könnte die chinesische Regierung direkt oder indirekt hinter den Einbrüchen stecken, um sich auf diese Weise zurückzuholen, was einst gestohlen wurde?
Puh.
Es gibt auf jeden Fall jemanden, der davon überzeugt ist.
Das war Teil 2 unseres Falls chinesische Beute. Im dritten und letzten schauen wir uns diese Theorie näher an.
Und wir schauen auch auf die Folgen, die diese Einbrüche für die Museen haben.
Ja, die Ausstellung ist ja in der Tat als Aufschrei gedacht.
Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original.
Das Team für diesen Fall:
Rahel Klein,
Min Anzabo de Butsch,
Anne Preger,
Pia Behme,
Timo Ackermann
und Stefan Koldehoff.
Und jetzt schnell Teil 3 hören.
Vorher aber noch ein Tipp von uns. Stell dir vor, niemand glaubt dir, deine Wahrheit halten alle für verdächtig oder unglaubwürdig und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch Recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte wird womöglich für immer bleiben.
Unter Verdacht, der Bayern 3 True Crime Podcast. In der 7. Staffel sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Also zu Recht oder zu Unrecht. Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Bayern 3 True Crime unter Verdacht ist unsere Empfehlung für euch, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.